Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Wir wollen heute reden über Vertrauen. Und zwar über das Vertrauen in unsere Demokratie. Dieses Vertrauen scheint laut Umfragen zu schwinden, ebenso die Zufriedenheit mit unserem demokratischen System. Und so warnt etwa Armin Laschet, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union bei der letzten Bundestagswahl, vor einem schleichenden Ende unserer Demokratie. Und der ehemalige Verfassungsrichter Andreas Voskuhle wurde Ende des Jahres mit den Worten zitiert: Es kann durchaus sein, dass sich unsere westliche Demokratie nur als eine kurze Phase in der Geschichte der Menschheit erweist. Später heißt es dann in dem Zitat: Wer das nicht wolle, der solle sich für die Demokratie engagieren. Wie also steht es um unsere Demokratie in Deutschland? Gilt die Kritik schon längst nicht mehr den regierenden Politikerinnen und Politikern, sondern dem demokratischen System selbst? Vielleicht auch, weil es zu viel Stillstand produziert? Und was sind die Ursachen für ein sinkendes Vertrauen und für eine abnehmende Zufriedenheit? Was muss, was kann man dieser Entwicklung entgegensetzen? Abnehmende Zufriedenheit. In welchem Zustand ist unsere Demokratie unser Thema heute? Und Ihre Meinung, Einschätzung ist gefragt, verbunden mit Ideen, wie wir die Demokratie wieder stärken können. Rufen Sie an, kostenfrei 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, die Professorin Gesine Schwan ist bei uns. Frau Schwan, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Hülle.
Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Und Dr. Marcel Lewandowski ist zugeschaltet, Politikwissenschaftler. Guten Morgen, Herr Lewandowski.
Guten Morgen.
Und in Sachsen, in Dresden, begrüße ich Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Herr Lippmann, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Doch beginnen wollen wir mit Dr. Jochen Rose, der zu Beginn dieser Sendung mit dabei ist, Sozialwissenschaftler in der Hauptabteilung Analyse und Beratung, Wahl- und Sozialforschung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Rose, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Mit Ihnen möchte ich reden über eine neue Studie zur Zufriedenheit der Deutschen mit der Demokratie, die die Adenauer-Stiftung in Auftrag gegeben hat. Über die Ergebnisse hat unter anderem etwa auch der Berliner Tagesspiegel Mitte Februar berichtet. Herr Rose, von wann stammen denn erstmal zu Beginn vielleicht die neuesten Zahlen?
Unsere Umfrage hat stattgefunden Ende November letzten Jahres bis Anfang Dezember, also am 7. Dezember waren wir fertig. Das ist Teil eines Projektes, wo wir regelmäßig alle 6 Monate die Menschen befragen zu grundlegenden Einstellungen zur Politik.
Und wie steht es um die Zufriedenheit der Deutschen mit der Demokratie?
Die Demokratiezufriedenheit hat in Deutschland sehr deutlich abgenommen. Wir in nur einem Jahr, also zwischen Dezember 2022 und Dezember 2023, ist die Zufriedenheit mit der Demokratie deutlich gefallen. Also jede 6. wahlberechtigte Person war 22 zufrieden und ist es 23 nicht mehr. Das ist eine dramatische Veränderung.
Gilt das für alle Parteien? Also gilt das für all diejenigen, die sich entweder für die CDU, SPD, wie auch immer, interessieren und diese Parteien auch präferieren?
Es gilt nicht für alle gleichermaßen. Die Anhängerinnen und Anhänger der AfD waren von Anfang an sehr unzufrieden mit der Demokratie. Aber ja, in der Anhängerschaft von Grünen, von SPD, von Union hat die Zufriedenheit mit der Demokratie wesentlich abgenommen in der Zeit.
Wenn ich das nochmal in Zahlen gießen kann, also 36% der Deutschen waren Ende letzten Jahres zufrieden mit der Demokratie, Ende 2022 waren es noch 52%, das sind die Zahlen, die zumindest im Tagesspiegel auch nachlesbar sind. Weiß man, kann man unterscheiden zwischen Alter, zwischen Ost und West, soziale Schicht, Geschlecht, oder haben Sie diese Fragen nicht gestellt?
Also wir können das unterscheiden, wobei der Befund grundsätzlich erstmal so ist: In praktisch allen Gruppen geht die Zufriedenheit mit der Demokratie zurück, oft in ähnlichem Ausmaß. Und wenn wir dann ein bisschen genauer hingucken, sehen wir, Die Demokratiezufriedenheit in Ostdeutschland war schon immer niedriger als in Westdeutschland, aber Westdeutschland hat sich jetzt fast komplett angeglichen. Also der Rückgang ist in Westdeutschland stärker. Dasselbe gilt, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Altersgruppen gucken, so dass die mittlere Altersgruppe, so 40 bis 49, ist tendenziell besonders unzufrieden und da ist auch der Rückgang der Demokratiezufriedenheit besonders ausgeprägt.
Nun haben Sie ja nicht nur gefragt nach der Zufriedenheit mit dem politischen System, also mit der Demokratie, sondern auch in Richtung Bundesregierung und Bundestag. Ist da ein ähnliches Ergebnis festzustellen, dass es da einen Vertrauensschwund gibt?
Ja, es gibt auch einen deutlichen Rückgang des Vertrauens in die Bundesregierung, auch in den Bundestag. Und da gilt es ähnlich, also dass Vertrauen war in der AfD-Anhängerschaft ohnehin sehr schwach ausgeprägt, aber jetzt sehen wir eben auch einen Rückgang des Vertrauens in den Wählerschaften von SPD und CDU.
Nun schauen wir ja heute in dieser Sendung vor allen Dingen auf das demokratische System, auf die Zufriedenheit auch mit unserer Demokratie. Wie bewerten, wie analysieren Sie denn selber diese Befragung?
Also erstmal ist eine gewisse Ähnlichkeit von Vertrauen in die Regierung und auch Bewertung des Handelns einer Regierung einerseits und dann eben ein Zusammenhang mit der Bewertung der Demokratie relativ normal. Das strahlt so ein bisschen ab. Aber das ist doch jetzt sehr ausgeprägt und deshalb ist es sehr beunruhigend. Gleichzeitig ist es auch so, dass nicht nur die Zufriedenheit mit der Demokratie abnimmt, sondern die Leute wechseln nicht nur in ein abwägendes Teils, sondern auch die Unzufriedenheit hat deutlich zugenommen. Mhm. Und das ist schon ein dramatischer Befund.
Eine vorübergehende Vertrauenskrise? Oder würden Sie sagen, aus jetziger Sicht, also das ist schon ein deutlicher Trend nach unten? Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, das ist ein dramatischer Befund.
Tja, Aussagen über die Zukunft sind immer schwierig, ist sehr schwer abzusehen. Sicherlich hängt viel davon ab, wie sozusagen letztlich die politische Leistung der Zukunft bewertet wird. Also ob die Leute den Eindruck haben, die Politik geht die zentralen Probleme an, ist vielleicht auch in der Lage, sie zu lösen oder zumindest abzumildern. Also insofern spielt eine große Rolle, wie die Bundesregierung bewertet wird. Aber es geht natürlich auch um Grundsätzlicheres, auch um die Frage, inwieweit ist die konkrete Bewertung einer Bundesregierung getrennt von der Bewertung der Demokratie als solcher.
Darüber werden wir sicherlich auch im Laufe der Sendung noch sprechen müssen. Herr Dr. Rose, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da auch die neuesten Zahlen auch Ihrer Umfrage auch genannt haben. Ich gebe das jetzt gerne mal in die Runde rein, Frau Schwan. Es gibt da viele, mehrere Befragungen, die sich auch mit dem Thema Vertrauen in unsere Demokratie befassen. Wie fällt denn Ihre Analyse aus?
Es gibt ja auch regelmäßige Befragungen der Ebert-Stiftung, die über lange Zeit laufen. Und da haben wir im vorigen Frühjahr war da die letzte deutliche Veröffentlichung auch einen Rückgang des Vertrauens gefunden. Der war dann allerdings sehr viel genauer und auch spezifischer als das, was ich jetzt eben gehört habe. Letztlich, wenn ich Herrn Rose richtig verstanden habe, setzt er den Rückgang des Vertrauens in die Demokratie mit dem Rückgang des Vertrauens in die Bundesregierung gleich, weil er von der Politik im Singular gesprochen hat und gleich danach die Bundesregierung genannt hat. Man könnte dabei ja auch darauf kommen, wenn auch der Bundestag im Vertrauen verloren hat, dass da alle Parteien mit gemeint sind. Und mir fällt dabei zum Beispiel auf, dass natürlich eine Regierung, wir sehen das auch in den Vereinigten Staaten, unter anderem davon abhängt, ob sie blockiert wird, ob die Opposition sagt, ich mache einfach nicht mit, weil es mir wichtiger ist, dass sie keinen Erfolg hat, als dass sie Erfolg hat. Das sind also komplexe Zusammenhänge. Und wenn ich jetzt Bürgerin wäre und keine Erfahrung hätte mit Politik, dann würde ich mich auch fragen, wenn ich zum Beispiel Bundestagsdebatten anhörte, was haben die eigentlich miteinander noch zu tun? Die sprechen sich ja wirklich Intelligenz, Ehre, alles ab sozusagen. Was ist denn das für ein System? Das heißt, hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass mir auffällt, es war auch in früheren Zeiten der Ton nicht immer freundlich, gar nicht und höflich und es gab immer schwere Attacken. Er ist jetzt aber in einer Weise rau und total verurteilend geworden, dass ich das auch als einen wichtigen Grund des Verlusts des Vertrauens in die Demokratie ansehe. Umgekehrt gibt es eben, anders als in der Zeit der westdeutschen Demokratie, da ging es aufwärts, da ging es mit der Wirtschaft aufwärts, da hörte die Arbeitslosigkeit auf, da war insgesamt Deutschland immer anerkannter, also ein ganz anderer Kontext und es gab einen kommunistischen Gegner, der jedenfalls sehr viel schlechter leistete, viel ärmer dran war und eben ein Zwangssystem war. So, also in diesem Kontext konnten sich die Demokraten, die sich im Parlament beharrten, mehr leisten als jetzt, wo eben diese Alternative gar nicht mehr als Schreckgespenst im Raum steht. Ich glaube, dass hier, das ist mein letzter Punkt dazu, den würde ich später gern ausführen, es gibt nicht genügend Orte, in denen die Bürgerinnen und Bürger Demokratie in dem Sinne erproben und erfahren können, dass es da um die faire Aushandlung unterschiedlicher Interessen geht mit einem Blick auf Gemeinwohl und das Ganze.
Da werden wir sicherlich, und wir werden ja auch über die Ursachen auch reden, dieses Vertrauensverlustes, da werden wir sicherlich gleich auch noch drüber sprechen. Herr Lewandowski, aus Ihrer Sicht, die Analyse, wie fällt Ihre aus? Ist das Vertrauen in unsere Demokratie nicht nur gesunken, sondern möglicherweise gefährdet?
Gut, ich glaube, was wir immer beachten müssen, ist, dass wir ja von zweierlei zu sprechen haben. Auf der einen Seite müssen wir fragen, wie stark ist das Vertrauen in die Demokratie, wie sie besteht. Auf der anderen Seite müssen wir fragen, was ist denn eigentlich für ein System gewollt? Man kann ja wirklich glühender Demokrat, glühende Demokratin sein und unzufrieden sein. Dann ist aber, wenn das so ist, das System nicht bedroht, sondern dann gibt es einfach eine wachsende Unzufriedenheit aus einer demokratischen Sicht heraus. Wenn wir aber auf der anderen Seite zugleich einen Anstieg von illiberalen, vielleicht sogar autoritären Einstellungen haben und das sozusagen mit der Unzufriedenheit mit dem bestehenden System einhergeht, dann entsteht tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie. Und ich glaube, um diese Frage zu beantworten, das ist auch das, was wir jetzt gerade sehen. Die Leipziger Autoritarismusstudie beziffert allein den manifesten Anteil autoritärer Einstellungen bei 14,5%. Die Bertelsmann-Stiftung war es, hat den Anteil derjenigen, die populistische Einstellungen haben, mit 20% beziffert. Das müssen nicht dieselben Personengruppen sein, aber da kann es Überschneidung geben. Will sagen, wenn wir alle Befunde zusammenführen und sagen, wir haben auf der einen Seite Unzufriedenheit und auf der anderen Seite auch, ich drücke das mal so aus, eine Nachfrage zu illiberalen Angeboten, seien sie populistisch oder autoritär, und dann möglicherweise auch noch eine Partei, die diese Angebote bedient, dann können wir tatsächlich von einer Bedrohung durch bestimmte Wählersegmente sprechen.
Herr Lippmann, Sie sind in Sachsen Landtagsabgeordneter, ich habe es eben gesagt, und damit ja auch nahezu täglich im Austausch auch mit den Menschen. Wie erleben Sie den Vertrauensverlust?
Er ist schon signifikant. Wir erleben, ich würde sagen, spätestens auch seit den Corona-Jahren einen deutlichen Wandel weg von der Auffassung, man könne von vielen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb des demokratischen Systems etwas ändern, also quasi Demokratie als etwas Positives begreifend, aber mit der aktuellen Politik unzufrieden seiend, hin dazu, dass aus einer Unzufriedenheit mit aktueller Politik, mit vielleicht auch der Leistungsfähigkeit der aktuellen Politik für die eigene Situation, der entsprechende Fehlschluss getätigt wird, dass das ganze System in Frage gestellt wird. Und das geht natürlich, wie wir hier ganz stark merken, einher, vor allem mit der deutlichen Erstarken, insbesondere der AfD, die ja genau diesen entsprechenden Ansatz Ansatz sehr, sehr deutlich vertritt, dass sie gar nicht das Ziel hat, innerhalb des demokratischen Systems etwas zu verändern, sondern die Grundlagen unseres freiheitlichen republikanischen Systems in Frage zu stellen. Und wir merken schon, dass das bei vielen Wählerinnen und Wählern auf deutlichen Anklang stößt und damit auch immer mehr quasi das Vertrauen in die Institutionen erodiert, bis hin zur Überlegung, können diese Institutionen nicht eigentlich weg? Brauchen wir so etwas wie ein Parlament überhaupt noch? Und ist es nicht etwas, das man auch mit Gewalt in Frage stellen könnte?
Ich habe eben Herrn Dr. Rose schon gefragt, wenn man Richtung Bevölkerungsschichten, Altersgruppen, Stadt, Land und so weiter schaut, sehen Sie da Unterschiede oder würden Sie sagen, nee, das ist schon auch in der Breite dieser Vertrauensverlust erkennbar für die Demokratie?
Also dieser bewusst herbeigeführte und teilweise auch herbeigeredete Vertrauensverlust, der dann natürlich auch aufgenommen wird und Anklang findet, der findet sich schon in sehr breiten Teilen der Gesellschaft. Auch hier, Herr Dr. Lewandowski hat die entsprechende Mittelstudie schon angesprochen, zeigt sich ja, dass auch dort über die verschiedenen entsprechenden Kohorten hinweg ganz klar dieser Vertrauensverlust auch zunehmend in der sogenannten Mitte spürbar ist, in die Leistungsfähigkeit unserer Demokratie und damit eben auch in das demokratische System als solches.
Frau Schwan, Herr Lewandowski hat unterschiedlich zwischen einem Vertrauensverlust mit Blick auf die Demokratie, wie sie besteht, und hat dann aber alternativ auch von denen gesprochen, die autoritäre Einstellungen haben, populistische Einstellungen auch haben, wo das System insgesamt auch gefährdet ist. Tendieren Sie auch eher dazu zu sagen, ja, es geht um das Grundsätzliche unserer Demokratie?
Natürlich, es gibt beide Dinge sind sehr wichtig. Eine Demokratie besteht ja auch nicht nur aus Institutionen, sondern auch aus der Einstellung der Bevölkerung, was man politische Kultur nennt, ihren Werten, auch ihre Erfahrung in der Politik. Und diese Einstellungen müssen mit den Institutionen positiv zusammengehen. Das heißt, wenn Sie Institutionen so behandeln, dass Sie sie dauernd vorführen und sagen, diese Institutionen führen zu nichts, sie blockieren uns einfach, dann haben Sie auch den Verlust des Vertrauens in die Institutionen. Also beides, die Einstellung, die Art, wie das gehandhabt wird und die Institutionen selbst sind eng miteinander verbunden. Unser System soll ja Freiheit und Rechtsstaatlichkeit unter anderem durch Checks und Balances garantieren. Das heißt, dadurch, dass nicht einfach eine Macht durchstarten kann und dann entscheiden kann und dann kann alles ganz effektiv sein, aber es kann einem damit auch an den Kragen gehen, sondern dass es die eine Macht, die andere Macht anhalten kann, wie das der Ahnherr Montesquieu gesagt hat. Und da ist schon von Anfang an die Frage, wenn die Menschen nicht genügend Motiv haben, bei aller gegenseitigen Entschachhaltung auch wieder zusammenzuarbeiten, dann blockiert sich das und dann sind alle mit allem unzufrieden. Und dann ist das gesamte System nur noch in der Erfahrung der Blockade da. Deswegen hängt es sehr stark davon ab, wie diese Institutionen gehandhabt werden und aber auch, wie Bürgerinnen und Bürger, und ich plädiere da dafür, dass auf der kommunalen Ebene sehr viel mehr Möglichkeiten einer Partizipation gegeben werden, die in Empfehlungen münden für die gewählten Gremien, nicht in Entscheidungen. Dass da viel mehr Chancen geboten wird, damit Bürgerinnen und Bürger auch merken, was es eigentlich heißt, wenn sie in ihrer Kommune zum Beispiel den Straßenverkehr anders regeln wollen oder wenn sie die Energie anders handhaben wollen oder wenn sie die Transformation machen wollen, dann merken sie nämlich, dass das nicht einfach mit einem Federstrich getan werden kann oder effektiv mit einem Befehl, sondern dass man sich da zusammensetzen muss und auch um des gemeinsamen Wohlwissens zusammen raufen muss. Diese Orte haben wir viel zu wenig. Wir müssen das viel mehr einrichten, denn nur über den Kopf funktioniert Demokratie nicht. Sie muss erfahren werden.
Und dann vor Ort auch gelebt werden. Herr Dr. Rose, Sie sind noch ein paar Minuten bei uns. Vielleicht kann ich Ihnen noch kurz eine Hörernachricht-Mail, die wir bekommen haben, vorlesen, wo auch nochmal die andere Seite etwas gestärkt wird. Nämlich eine Hörerin hat uns geschrieben und gesagt, oder ein Hörer vielmehr, es gibt aber auch eine wachsende Sensibilisierung für die Demokratie. Also der Hinweis auf die vielen, auch sehr großen Demokratie-Demos, die es gegeben hat, auch in den letzten Wochen. Und es gibt neben der guten Gründe zur Sorge, gäbe es auch ebenso gute Gründe, Hoffnung zu haben. Wie schauen Sie, wie blicken Sie auf die Demonstrationen, die es da in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat? Ist da ein Zeichen der Hoffnung drin?
Da ist auf jeden Fall ein Zeichen der Hoffnung drin. Unsere Befragung hat ja auch stattgefunden, bevor diese Demonstrationen waren. Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, sind es nicht die, die noch zufrieden sind mit der Demokratie, die sich da zu Wort melden, und sagen, das zwar sichtbar machen, aber die Frage ist dann ja, wie viel Überzeugungskraft bringen sie mit? Und da ist dann sozusagen noch einige Arbeit vor uns, wieder auf Menschen zuzugehen und sie sozusagen auch sehr unterschiedliche Meinungen auszuhalten, sich anzuhören, ernst zu nehmen, mit Respekt zu behandeln, auch wenn sie der eigenen Ansicht völlig entgegensteht. Also in dieser Weise auch im Privaten demokratische Einstellung, demokratische Offenheit zu leben. Das ist die Hoffnung, die ich damit verbinde. Also insofern, ja klar, ein Hoffnungszeichen.
Okay, dann nehmen wir das erstmal als Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Rose, dass Sie uns auch geschildert haben, die neuesten Zahlen auf einer Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lewandowski, anschließend an das, was Herrn Rose gesagt hat, wir haben noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten, vielleicht eine Hörermail, die in dem Satz mündet, Demokratie ist nicht leicht, jeder muss eine Menge aushalten, was er sie eigentlich nicht will. Geht es darum, dass wir mehr aushalten müssen, vielleicht auch diesen Vertrauensverlust in unsere Demokratie aushalten müssen?
Ja gut, die wehrhafte Demokratie, die wir in Deutschland haben, muss natürlich die Frustration mit der Demokratie nur so lange aushalten, bis sie in die Wahl extremer Parteien mündet. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich möchte jetzt kein neues Thema anschneiden, aber Sie wissen, worauf ich anspiele. Aber auf der anderen Seite gehört zur Demokratie auch die Freiwilligkeit dazu, die Freiwilligkeit, sich zu engagieren und damit auch die Möglichkeit, sich abzuwenden von der Demokratie und unzufrieden zu sein. Und die Unzufriedenheit mit der Demokratie, die muss selbstverständlich auch artikuliert werden können. Man sagt in der Forschung gerne mal, die Wahl populistischer Parteien sagt auch etwas über den Zustand der Demokratie selbst aus. Da ist was im Argen und ich glaube, das muss nicht nur ausgehalten werden, sondern muss auch hingesehen und hingehört werden.
Und was im Argen ist und liegt, darüber können wir nach den Nachrichten weiter diskutieren. Abnehmende Zufriedenheit, in welchem Zustand ist unsere Demokratie? Das ist unser Thema heute. Und Sie können mitdiskutieren. Wir haben eben schon unterschiedliche Ursachen auch gehört. Frau Schwan hat zum Beispiel auch die Debattenkultur im Deutschen Bundestag auch noch mal angesprochen, der raue Ton, der dort herrscht. Ist das ein möglicher Grund auch dafür, dass man auch einer demokratischen Institution wie dem Bundestag weniger Vertrauen schenkt? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Abnehmende Zufriedenheit, in welchem Zustand ist unsere Demokratie? Unser Thema heute bis 11:30. Und falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, das sind meine Gäste heute Morgen. Die Professorin Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Der Privatdozent Dr. Marcel Lewandowski ist Politikwissenschaftler, und Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneter in Sachsen für Bündnis 90 Die Grünen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie sich zuschalten wollen, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Nun haben wir, Herr Lewandowski, vor den Nachrichten auch von Frau Schwan gehört, diese Debattenkultur, dieser raue Ton im Bundestag, trägt er dazu bei, dass wir tatsächlich ein Problem haben in Deutschland auch mit dieser Institution, aber am Ende dann auch mit unserem demokratischen System?
Ich will jetzt nicht unbedingt von Effekten sprechen, wo ich sie nicht nachweisen kann, aber ich will eine Vermutung äußern. Nämlich die, dass es nicht allein um rauen Ton geht, sondern vor allem darum, dass in solchen Beiträgen nicht nur das Gegenüber, beispielsweise die Regierung, kritisiert wird, sondern ihr die Legitimität abgesprochen wird, überhaupt die Menschen zu vertreten. Und es wird so insinuiert, dass es sich um eine Gefahr für die Demokratie handelt. Also beispielsweise wurde, jetzt egal wie man zu den Grünen und ihrer Politik steht, aber wurde einmal die Grünen im letzten Jahr als Energiestasi bezeichnet. Das kam nicht von der AfD, sondern das kam aus den Reihen der CDU. Und das geht über diesen normalen, in Anführungszeichen, Wahlkampf insofern hinaus, als man sehen muss, da geht es um Delegitimierung. Und ich glaube, das hat schon auch einen Effekt. Das trägt zumindest auch zu einem gewissen Tribalismus bei, bei dem dann sozusagen nicht die Demokratie als Ganzes gesehen wird und man hat unterschiedliche Meinungen, wird unterschiedliche Parteien, sondern bestimmte Parteien werden als Feinde dargestellt. Und die Effekte, die es dann möglicherweise gibt, die sind nicht nur die Unzufriedenheit von Menschen gegenüber der Demokratie, sondern das kann dann eben auch mittelfristig zur Legitimation von politischer Gewalt führen. Das ist vielleicht gar nicht intendiert, aber das sehen wir ja nun, dass insbesondere auch die Grünen da teilweise körperlich angegriffen wird und das hat natürlich einen Beitrag dazu geleistet.
Mhm. Ich würde dazu gerne, wenn ich darf, gleich noch mal was sagen, weil das ist genau mein Punkt. Mhm.
Frau Schwan, bitte.
Es geht nicht um rauen Ton, das war ja Ihre Formulierung. Meine Güte, ich war die kleine Schwester eines großen Bruders und musste mich an raue Töne gewöhnen. Nein, es geht darum, dass in dieser Opposition, und das ist dann nicht allein die AfD, den Verantwortung tragenden Kompetenz, aber auch der Wille und die Legitimation abgesprochen wird. Und das in einer Weise, wie das inzwischen, wie ich finde, unerträglich ist. Denn das delegitimiert das gesamte System. Die Bürger, die sowieso diffus unzufrieden sind, denen das alles viel zu kompliziert ist, die Anforderungen sind zu groß, sagen sich, na Mensch, wenn die sich untereinander so behaken und das Recht und die Fähigkeit absprechen, gute Politik zu machen, warum sollen wir das denn dann anders sehen? Also hier trägt meines Erachtens die Opposition eine Riesenverantwortung und was da zum Teil zu hören ist, finde ich nicht, weil ich Sozialdemokratin bin, unerträglich. Ich habe meine Partei, die SPD, oft genug in der Öffentlichkeit auch kritisiert und tue das auch jetzt. Ich habe, will aber noch sagen, umgekehrt. Meine NGO, die Berlin Governance Plattform, baut jetzt in verschiedenen Städten sogenannte kommunale Entwicklungsbeiräte auf, aus den verschiedenen Stakeholdern, Politik, Unternehmenssektor, also Wirtschaft und auch organisierter Zivilgesellschaft zusammengesetzt, die langfristigen Entwicklungen der Kommunen beraten und in Empfehlungen gießen sollen. Und da machen wir zum Beispiel auch jetzt in Cottbus, auch inzwischen in Frankfurt oder auch in Weißwasser, das ist in der Lausitz, ein anderer kleiner Ort, also auch in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland, demnächst Duisburg, vorzügliche Erfahrungen. Die Menschen, wenn sie involviert sind, in nicht nur mal irgendwie eine Meinung von sich geben und sagen, was sie sich wünschen, sondern in die verantwortliche Situation, wie sie ihr Gemeinwesen gestalten wollen, mit den Konsequenzen, die daran hängen, die sind keineswegs undemokratisch. Und immer wieder ist es wirklich geradezu herzerwärmend, wie da aus einer Situation der Meckerei, der Miesmussigkeit und so weiter plötzlich ein Elan entsteht und man sagt, ja, für unser Gemeinwesen können wir was tun. Da ist viel Potenzial da. Das muss unbedingt gehoben werden.
Also Erfahrung sammeln und Demokratie tatsächlich auch vor Ort leben. Ich bleibe noch mal einen Moment, Herr Lippmann, ganz kurz noch mal beim Thema Debattenkultur. Hm. Wie erleben Sie es in Sachsen?
Naja, das ist schon merklich, dass immer mehr so eine Debattenkultur auch eintritt, die in so einer Obstruktionshaltung sich verfestigt. Ja? Wenn man sich nicht 100% durchgesetzt hat, dann ist alles schlimm und derjenige, der einem das nicht geliefert hat, ist dann potenziell eher der politische Feind. Wir haben es ja mit einer sehr starken AfD zu tun im Sächsischen Landtag, wo wir das deutlich merken, aber wir merken selbst in jetzt der Auseinandersetzung beispielsweise auch der CDU, die ja nun hier regierungstragend ist, mit der Bundesregierung, also Land gegen Bund in Anführungsstrichen, dass dort genau diese Obstruktionspolitik, es geht immer nur dagegen zu sein, dagegen zu hauen, natürlich das politische Klima vergiftet. Es, wie schon richtig gesagt wird, es wird eher in einem Freund-Feind-Schema gedacht, anstatt in der Grundüberlegung unserer Demokratie, dass zum einen Kompromisse, gerade in Koalitionsregierungen, notwendig sind, dass sich nie jemand 100% durchsetzen können wird und vor allen Dingen, dass natürlich auch eine Opposition eigentlich immer die Regierung im Wartestand sein sollte und deswegen auch ein Interesse haben sollte, nicht die Grundlagen, die Spielregeln unseres demokratischen Miteinanders quasi über den Haufen zu werfen. Denn auch sie muss sich ja irgendwann mal die Frage fallen lassen, will sie, dass man mit ihr so umgeht? Und das sehe ich schon als eine zunehmende Erosion unserer politischen Kultur, die immer mehr darin mündet, dass Streit eigentlich der Kern der parlamentarischen Auseinandersetzung als etwas Negatives begriffen wird, anstatt als etwas, was, wenn es um die Sache geht, wenn es um das Vorankommen geht, tatsächlich etwas ist, was ja demokratiebelebend ist.
Am Telefon, so ist es richtig, ist Helmut Krüger aus Potsdam. Herr Krüger, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Welche Sicht können Sie beitragen zu unserer Sendung?
Ja, vielleicht will ich erstmal was zu mir selber sagen. Ich bin ja mitunter beteiligt an so Bürgerbeteiligungsverfahren, also Workshops und so weiter, die die Stadt hier eingerichtet hat. Auch wenn manches schon ein bisschen her ist und bin auch Mitglied eines Stadtteilvereins, der auch auch zuweilen solche Bürgerversammlungen macht. Und da geht es ja um Inhalte, da wird dann auch wirklich zugehört, da wird dann auch mitgeschrieben. Das würde ich dann immer so als Sternstunden der Demokratie bezeichnen, weil die Inhalte vor eine Profilierung gehen. Aus dieser Warte möchte ich meine Kritik oder meine Skepsis anmerken. Ich bin keine Unke, das habe ich auch geschrieben, also war ich noch nie, aber ich habe ernsthafte Sorgen. Die Demokratie scheint nach meiner Empfindung zu einem Wettbewerb der ohrenbetäubenden Lautstärken geworden zu sein. Auch wenn jemand einen Halbsatz auch noch äußert, irgendwo in Medien sofort ein Dutzend Menschen auf den Plan, fühlen sich auf den Plan gerufen, um das zu kommentieren. Und das macht mir auch Sorgen. Wir sind da einfach auch zu schnell geworden. Wir sind zu laut geworden insgesamt tendenziell. Ich weiß nicht, wie sich das umkehren lässt. Also für mich sozusagen ist das eine ganz negative Tendenz. Demokratie ist für mich zu allerletzt die Herrschaft der Mehrheit. Nicht zu allererst. Also mein Eindruck ist, wir haben das umgedreht, dass schon Mehrheiten vorweg abgezählt werden und dann die Argumente kommen, anstatt dass es umgekehrt ist, dass zuerst die Argumente geäußert werden und ich dachte, erst danach sortiert. So, das ist vielleicht meine grundsätzliche Kritik daran, ist zu laut und ist es auch zu schnell, als dass Worte überhaupt Wirkung haben können.
Herzlichen Dank erstmal, Herr Krüger. Ich gebe das mal so weiter, Herr Lewandowski. Zu schnell und zu laut, unsere Demokratie. Was sagen Sie dazu?
Ja gut, die Demokratie hat ja das Problem, dass sie generell sehr viel verspricht und dann aber, und auch das gehört eben genauso zu ihr, das gar nicht alles halten kann. Besonders nicht, wenn sie so ausdifferenziert und komplex ist, wie eben die Demokratien, in denen wir heutzutage leben. Ich glaube, dass die Schnelligkeit und die Lautstärke dadurch kommt, dass die Erwartungen an Demokratie vor allem über Medien, aber auch besonders über soziale Medien artikuliert werden. Und dass sich dann, und das ist das Besondere von sozialen Medien, die Unzufriedenen und diejenigen, die andere Vorstellungen haben und vor allem die, die einem Scheinkonsens unterliegen, nämlich dieser Vorstellung, dass sie eigentlich das wahre Volk repräsentieren, sich dort sammeln können, ihrem Protest bündeln können und sich gegenseitig darin bestätigen können, dass sie die eigentliche Mehrheit sind. Das geschieht teilweise über diese sehr öffentlichen, sichtbaren sozialen Plattformen, wie beispielsweise Twitter oder TikTok, aber eben auch auf Plattformen, in denen man sich im abgeschotteten Raum unter sich wähnt. Und das ist eben Telegram beispielsweise. Und da muss man sagen, da glaube ich, darf man nicht unterschätzen, dass die Leute, die sich dort sammeln, unzufrieden sind und so weiter, sich auch gegenseitig in ihrer Abneigung, in ihrer Wut bestärken können. Das geht, wie wir etwa in den USA gesehen haben, bis dazu politische Gewalt als Notwehr gegen eine nicht mehr funktionierende Demokratie zu legitimieren.
Frau Schwan, natürlich.
Ich finde es, weil ich glaube, Herr Lewandowski hatte davon gesprochen, dass der Streit delegitimiert wird. Und ich möchte diesen Streit, den ich für absolut notwendig halte in der Demokratie, unterscheiden, inhaltlich erkennbar unterscheiden von der Brüllerei, die wir oder von der sehr banalen Anflezerei, die wir immer wieder erleben. Der Unterschied liegt dort, dass demokratischer Streit mit Argumenten ausgefochten werden muss. Es ist kein Streit, wenn ich einfach sage, du hast Unrecht und ich habe Recht. Das ist kein Streit. Streit wird es erst, wenn ich sage, du hast Unrecht, weil 1, 2, 3, 4, 5 und ich habe Recht, weil das 1, 2, 3, 4, 5 gilt. Und dann kann man sich über die Gründe unterhalten. Aber diese Mühe, sich die eigene Position in Gründe aufzufächern und damit dann natürlich auch angreifbar zu machen, weil die Gründe müssen ja nicht alle triftig sein, alle richtig sein. Dieser Streit findet viel zu wenig statt. Sie können mal die Reden abklopfen darauf hin, welche Attacke denn begründet wird. Sie wird begründet entweder mit irgendwelchen öffentlich gängigen Aussagen. Ich bin gerade wieder sehr beeindruckt zum Thema Migration. Wenn man sich mit Migration genau befasst, und das sind Leute, Wissenschaftler aus Oxford, aus Holland und so weiter, die sich ganz genau empirisch damit befassen, da kann man nur sagen, unsere Debatte, unsere politische über Migration ist absolut lächerlich, weil sie überhaupt weg ist von der Wirklichkeit von Migration. sich auseinandersetzt mit den Argumenten. Und so weit weg zu sein von der Realität und dann nur noch ein Thema für Instrumentalisierung zu verwenden, das macht den Tod unserer Demokratie aus. Im Moment machen das alle Parteien, möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Ich meine, mit Abschattierung. Aber auch meine eigene Partei ist da auf einen Trip gegangen, den ich kaum noch verstehen kann. Weil es jenseits dessen ist, was wir sorgfältig studieren können und erkennen können. Und wenn wir uns nicht im Streit an die Wirklichkeit halten, wenn wir nicht argumentieren, wenn wir nicht den Respekt vor den Argumenten der anderen zeigen, dann kann die breitere Öffentlichkeit auch keinen Respekt vor der Demokratie und kein Vertrauen in sie entwickeln.
Herr Lewandowski, wenn wir über die Ursachen sprechen, und Frau Schwan hat ja gerade das Stichwort Migration auch angesprochen, die Ursachen auch eines Vertrauensverlustes in die Demokratie, ist dann die Antwort eigentlich relativ einfach? Wenn Politik die Probleme der Menschen löst, dann haben wir keine Vertrauenskrise. Ist es so einfach?
Ja und nein. Wenn die Politik so einfach die Probleme lösen könnte, dann gäbe es vielleicht keine Vertrauenskrise, aber es ist Teil moderner Demokratien, deshalb habe ich eben auf die Komplexität abgestellt, ja, dass Probleme nicht so einfach gelöst werden können. Nehmen wir mal ein Beispiel, Fragen der Migration, Fragen des Asylrechts sind zu einem großen Teil eben europäisch geregelt und jetzt stehen die nationalen Regierungen da und müssen ihren Wählerinnen und Wählern oder den Bürgerinnen und Bürgern im Fall der Regierung sagen, wir haben das im Griff, aber dieses im Griff haben heißt eben, man befindet sich in komplizierten Verhandlungen mit anderen Spielern, die vielleicht ganz andere Interessen haben.
Aber ist das die Erwartungshaltung letztlich auch vieler Menschen zu sagen, hört mal, ihr macht das doch auch beruflich so, ihr müsstet es doch eigentlich im Griff haben, Stichwort ja. Migration und die AfD, die dann sagt, hör mal, eigentlich ist die Lösung ganz einfach, Grenzen zu und Menschen zurückschicken und die, das Problem ist gelöst?
Genau. Die AfD bietet eigentlich etwas an, das bedeutet, wir haben eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Die da oben wollen das nur nicht. Dass die unsere einfache Lösung nicht annehmen wollen, dass die nicht sozusagen mit Waffengewalt unsere Grenzen gegen diese in Anführungszeichen hier ankommenden Horden, die uns alle bedrohen, verteidigen, das tun die deshalb nicht, weil die das nicht wollen. Und dann kommt man schon in diesen Bereich der Verschwörungstheorie, die hier auch eine Rolle spielt und natürlich, sage ich mal, die Legitimität der Demokratie noch weiter unterminiert.
Herr Lippmann, wenn man um die Probleme weiß, Stichwort Migration ist ja ein herausragendes Problem, wenn man zum Beispiel auch in Richtung Wertschätzung auch für die AfD auch schaut, müsste es da nicht dann dennoch wesentlich mehr Anstrengungen geben, bei aller Komplexität dieses Problem zu lösen, von Landesebene bis zur Bundesebene?
Ich denke, die Anstrengungen gibt es seit Monaten, seit gefühlt Jahren, wird über dieses Thema ja auch erbittert gestritten. Natürlich in all seiner Unterschiedlichkeit und in all seinen unterschiedlichen Auffassungen, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Ich glaube aber, dass das Kernproblem auch Herr Lewandowski gerade angesprochen hat. Es wird natürlich in der Öffentlichkeit so getan, als sei alles ganz einfach lösbar. Und das ist es eben nicht. Ich bin der festen Überzeugung, die AfD hat keinen einzigen Menschen, der sich mal mit Migrationspolitik wirklich beschäftigt hat. Denn das würde zeigen, dass ein Großteil dieser vermeintlichen Lösungen, die dort angeboten werden, nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist immer, Demokratie ist eine komplexe, eine schwierige Angelegenheit, wo es um das Ringen der besten Lösung allerdings innerhalb eines politischen Systems, innerhalb von Regeln, innerhalb der Regelung des Grundgesetzes und des europäischen Rechtes geht, die wir uns selbst irgendwann mal gegeben haben, damit wir als freiheitliche Demokratie ein stabiles Gerüst haben. Und es kann nicht funktionieren, wenn die einfachste Lösung diejenige ist, die mit unseren Werten, unserem generellen Ansatz und vor allen Dingen unserem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Und alles, was darunter ist, ich habe das Gefühl, darüber wird gestritten seit vielen Jahren und es tut sich ja auch was. So selten so vielen Themen hat man in den letzten Monaten und Wochen auch konkrete Vorschläge unterbreitet beziehungsweise auch Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise im Bereich der Migrationspolitik. Es gibt andere Themenfelder, da hat sich weit weniger getan, die vor Jahren noch eine ähnlich große Bedeutung hatten. Beispielsweise das Thema Klimaschutz, was vor 5, 6 Jahren ein riesengroßes Thema war, wo eben nicht diese Performativität auch der Regierung und der Demokratie am Ende darin mündete, dass aus Auffassung vieler das Problem gelöst wurde. Heute sind andere Themen im Fokus, aber klar, das zeigt, es ist natürlich immer auch eine Erwartungshaltung, die natürlich in allen Parteien auch gesehen wird, dass man reagieren muss.
Am Telefon ist Sabine Metzger aus Hannover. Ich grüße Sie, Frau Metzger, hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Welchen Punkt würden Sie gerne ansprechen?
Ja, ich glaube, es basiert auch auf dem oder es fasst hinein in das, was der Vorredner gerade sagt. Ich denke, das Gerüst ist da und ich denke, Boschmann sagte, die Menschen sind demokratiefreudig und ich denke, einfache Strukturen oder einfache Angebote, die so leicht angenommen werden über billige Sender wie TikTok, Sendungseinrichtungen, können auch konterkariert werden oder können unter, da können die Menschen unterstützt werden mit Bildung. Und mein Petitum ist eigentlich, der Bildung einen ganz, ganz, ganz großen Raum einzuordnen, viel Geld da rein zu investieren, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen umfassend die Angebote, die der Staat hat, das Gerüst, von dem die Rede war, nutzen können und nutzen wollen. Und wenn sie auf diese Weise ein gewisses Empowerment haben, um mit allem umzugehen, was es gibt, mit diese quasi die Segnung der Demokratie mit zu ergreifen und zu gestalten, dann unterstützen sie die Demokratie wohl auch. Das wäre meine Vorstellung.
So wie ich Frau Spahn eben verstanden habe, Frau Metzger, geht es ja auch darum, Demokratie zu erleben, zu erfahren, vor Ort, vielleicht auch in den Schulen zum Beispiel, wenn wir über das Stichwort Bildung sprechen. Also geht es neben dem Wissen um demokratische Strukturen, also diesem theoretischen Wissen, sage ich erst mal, auch um das Leben und das Erleben von Demokratie aus Ihrer Sicht?
Und auch um die wirklich praktische Nutzung der vorhandenen Strukturen, sage ich mal, auch der rechtlichen Strukturen. Es ist, wir hatten das, glaube ich, in den Nachrichten vorhin oder irgendwo war es im vorherigen Angebot des Deutschlandfunks, dass viele Menschen diese Angebote gar nicht annehmen können, weil sie mit den Strukturen nicht klarkommen. Ältere Menschen sagen, dass die Pflegeangebote nicht annehmen können. So, diese Dinge, die da sind, die muss man doch auch verstehen können. Und dazu gehört, dass man lesen, schreiben, sprechen und rechnen kann. Auf gut Deutsch, es fängt ziemlich weit unten an, dass Kinder und Jugendliche so gebildet sind, dass sie mit ihrer eigenen Kraft, mit ihrem angelernten schulischen Wissen auch wirklich rankommen können an Strukturen wie, nennen wir es doch mal Gesetze, Vorschriften, eine Parkordnung, die irgendwo im Park steht. Irgendwas, dass man das lesen muss und versteht. Und dann umsetzt und auch versteht, warum es so gilt für die Gemeinschaft.
Das wäre so der
Grundgedanke.
Ich würde weiterdrehen, kurz und sagen, es ist nicht nur so, dass wir gebildet sein müssen, um dann die Dinge in, gebrauchen zu können, die Mittel, sondern die politische argumentative Auseinandersetzung und dann auch Zusammensetzung ist eine zentrale Form der Bildung. Das ist dann nicht nur ein Anwendungsfeld. Wir bilden uns dadurch, weil wir viele Dinge erfahren und die Perspektiven der anderen kennenlernen. Und dass die Perspektiven anderer kennenzulernen, ist ein wesentlicher Anteil von Bildung.
Herr Lippmann, vielleicht, ich würde auch gerne bei diesem Stichwort Debattenkultur noch mal einen Moment bleiben. Geht es da auch zu vermitteln, im Sinne auch von Bildung zu vermitteln, es gibt eine gegenseitige Wertschätzung auch für die Sichtweise des anderen? Es geht nicht darum, seine eigene Meinung, seinen eigenen Weg für absolut zu halten und den einzig richtigen. Also, dass man sich auch inhaltlich, wir haben es ja auch schon gehört, auseinandersetzt, dass man miteinander debattiert um den richtigen Weg. Müsste das mehr vorgelebt werden in den Landtagen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene und im Bundestag?
Ich glaube schon, dass wir das mehr vorleben müssen. Ich glaube aber generell müssen wir auch als Gesellschaft, und es ist natürlich auch, wie gerade die Hörerin auch gesagt hat, natürlich auch eine Bildungsfrage, ein Bildungsauftrag, wir müssen das demokratische Streiten wieder lernen. Die Auffassung, dass man sich nicht 100% durchsetzen kann in bestimmten Bereichen, dass es in Ordnung ist, dass auch jemand anders mal eine Mehrheit erringt und vor allem, dass der Kampf um die Argumente tatsächlich am Ende vielleicht nicht dazu führt, dass ich Recht behalte, aber dass ich zumindest überzeugt bin, okay, das kann man so sehen, ich sehe es anders, das fehlt mir viel zu sehr. Es hat auch, glaube ich, viel mit demokratischer Fehlerkultur zu tun, die uns vielleicht abhanden gekommen ist, vielleicht war sie auch nie da, denn die grundsätzliche Frage ist, dass natürlich da viele dieser Reaktionsmechanismen auch aus der Überzeugung kommt, man Eingestehen von Fehlern sei in der Politik immer noch etwas, was man sehr ungern tut und deswegen auch nicht bereit ist, auch mal zu sagen, die andere Position hat vielleicht doch Recht behalten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir zum einen vorleben müssen als Abgeordnete, was aber zum anderen auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger auch mehr live erleben müssen. Demokratie ist ja etwas, das wir alle sind. Das sind nicht nur Abgeordnete in dem Bundestag, in den Landtagen und in den Kommunalparlamenten. Wir alle sind Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Wir sind alle Teil dieser demokratischen Republik und sind quasi diejenigen, die diese Demokratie am Laufen halten. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass diese Erfahrungen auch gemacht werden können. Wie Frau Schwanz angesprochen hat, wir haben in Sachsen gute Erfahrungen auch mit dem Instrument beispielsweise von Bürgerräten gemacht, die quasi Dinge diskutieren, auch miteinander aushandeln, die Politik beraten, wo eben viele Menschen auch live erleben, dass viele Dinge gar nicht so einfach sind, wie sie sich vielleicht vorstellen, aber genauso ihre Ideen einbringen können in einem Diskurs, wo sie am Ende vielleicht sogar überzeugt werden von einer anderen Position oder ihre quasi auch am Ende etwas stärker dann prononciert vertreten können. Ich finde, das ist, glaube ich, so der Kern. Wir müssen in der Demokratie mehr wieder die Herzen erreichen in der Bildung als nur die Köpfe. Es bringt am Ende nichts, wenn in der Folge schulischer Bildung wir alle, wie der Bundestag gewählt wird, Leuten erklären können, wogleich selbst das bei diesem Wahlsystem nicht das Einfachste sein dürfte. Aber diese Leidenschaft, dass man selbst Teil der Demokratie ist und die mitgestalten will vor Ort, dass die verloren geht.
Herr Lewandowski, ich möchte noch ein Stichwort aufbringen. Wir haben gerade gehört, auch von Herrn Lippmann, nicht jeder kann sich, so fasse ich das jetzt mal mit meinen Worten zusammen, zu 100% auch durchsetzen. Das Gegenteil aber ist immer wieder dieser kleinste gemeinsame Nenner. Wenn man zum Beispiel Ampelkoalition oder sowas dann sieht, wo viele sagen, ja, das produziert am Ende Stillstand und wir kommen am Ende nicht wirklich weiter. Ist dieser gefühlte, wahrgenommene Stillstand in Deutschland, in vielen Politikbereichen auch ein Grund für die Vertrauenskrise möglicherweise in die Demokratie?
Ja, da muss man aber tatsächlich auch nochmal sich vor Augen halten, welche Parteien da regieren. Und es hat sich ja zumindest auf der Bundesebene eine relativ ungewöhnliche Koalition zusammengefunden. Auf der Landesebene funktioniert das sehr gut, beispielsweise in Rheinland-Pfalz. Aber auf der Bundesebene ist diese anfängliche, sich selbst so nennende Fortschrittskoalition ja dann irgendwann in einen Modus gekommen, in dem zwei Parteien regieren und die andere nicht so richtig will. Und ich glaube, dass hier das Problem auch das ist, dass Kompromisse dann funktionieren, wenn sie von Spielern, in dem Fall Parteien, geschlossen werden, die nicht so weit auseinanderstehen. Dann wirkt es nämlich nicht wie ein Kuhhandel, sondern tatsächlich wie das Suchen eines gemeinsamen Nenners, der nicht so klein ist, sondern der ein bisschen größer ist. Das funktionierte interessanterweise in vielen Fragen in der Großen Koalition relativ gut und jetzt bei dieser Regierung eben aus den genannten Gründen nicht. Ich glaube, dass es schon eine Bereitschaft gibt, bei der meisten Bürgerinnen und Bürger Kompromiss zu akzeptieren, aber die Akteure der Zeit leben eben diesen Kompromiss auch jetzt gerade nicht vor. Diese Koalition macht das nicht, sondern es gibt eher eine Inszenierung der Opposition an der Regierung und an der anderen Parteien, die darauf wiederum reagieren müssen. Und das hat zeitig natürlich Probleme. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, wir wissen von Trump-Wählern beispielsweise und auch von Wählerinnen und Wählern der AfD, dass sie Kompromiss generell ablehnen. Warum? Weil die sagen, wir sind doch sowieso das wahre Volk. Wieso sollen wir mit irgendwem Kompromisse eingehen? Alle Kompromisse sind faule Kompromisse. Und das ist ein Demokratieverständnis, das man ganz, ganz schwer erreichen kann.
Und das ist auch kein Demokratieverständnis mit Verlaub, denn das geht davon aus, dass wir ein homogenes Volk wären, vielleicht sogar noch durch biologische Abstammung gemeinsam und dass es da gar keine Interessen und Meinungs- und Anschauungsunterschiede gibt. Das ist aber faktisch gar nicht der Fall. Wie wir auch sehen, dass innerhalb von rechten oder populistischen Parteien ja jede Menge Streit ist. Manchmal nach außen nicht getragen, aber sonst ganz klar, wir sind nicht...
Ja? Wir müssen leider auf die Uhr schauen. Wir werden das nach den Nachrichten sicherlich nochmal aufgreifen können. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, in welchem Zustand ist unsere Demokratie. Oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an agenda@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Laut einer Umfrage im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung sind nur noch 36% der Deutschen zufrieden mit unserer Demokratie. Und wir fragen heute in dieser Sendung noch bis 11:30, in welchem Zustand ist unsere Demokratie denn heute und wie lässt sich diese abnehmende Zufriedenheit erklären? Mit folgenden Gästen, mit der Professorin Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin, Buchautorin, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und Präsidentin der Berlin Governance Plattform. Plattform mit Valentin Lippmann. Er ist Landtagsabgeordneter in Sachsen für Bündnis 90 Die Grünen und mit dem Privatdozenten Dr. Marcel Lewandowski. Er ist Politikwissenschaftler. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns noch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung schildern wollen. Oder Sie können das auch per Mail tun, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Lewandowski, nun gibt es durchaus Hörerinnen und Hörer, die per Mail auf das Berufungsverhandlung auch, was die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall betrifft, darauf Bezug nehmen und sagen, wer nicht die offizielle Linie vertritt, wird verunglimpft und mit Verbot bedroht oder eine andere Äußerung, die kommt. Die Regierung versucht, ein knappes Drittel der Wähler mit Hilfe des politisch gesteuerten Verfassungsschutzes von der Wahl abzuhalten. Ist das so? Wer nicht die offizielle Linie vertritt, dem wird mit Verbot bedroht? Oder muss man hier klarstellen, nee, es geht um ganz andere Gründe?
Also erst einmal, überhaupt von offizieller Linie zu sprechen, insinuiert ja bereits eine Form der Verschwörung von denen da oben, die alle unter einer Decke stecken, so diese politische Kaste, und die dann ein Interesse haben, alles, was eine wahre Opposition sei, in Anführungszeichen, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, das wären dann diese entsprechenden Rechtsmittel zu bekämpfen. Das ist natürlich nicht der Fall, und ich glaube, es genügt dann schon zu sagen, dass wir in Deutschland ein pluralistisches Parteiensystem haben, aber wir haben eben auch eine wehrhafte Demokratie, die sich gegen Formen des Extremismus richten kann, und zwar mit den, wie das in Demokratien üblich ist, Mitteln der Justiz. Ich glaube, man sollte sich nicht darauf einlassen, überhaupt auf, sage ich mal, dieses so Formen der Verschwörungstheorien einzugehen, aber was ich doch nochmal anmerken möchte, auch im Anschluss an das, was Frau Professor Schwan gerade gesagt hat. Was wir dort sehen, ist tatsächlich schon eine Art des Verständnisses von Demokratie, auch wenn es uns als, ich sag mal, liberale, pluralistischen Demokraten nicht gefällt. Aber, und das können wir in Studien sehen, und ich glaube, das muss man ernst nehmen, wenn man beispielsweise über Gegenstrategien nachdenkt. Viele Menschen, die populistische, rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo wählen, die haben für manche Punkte der Demokratie große Unterstützung, die halten sich für die wahren Demokraten, die haben auf der anderen Seite aber auch die Vorstellung, dass das wahre Volk, das teilweise ganz vage ist, das muss noch nicht mal ethnisch definiert sein, dass das wahre Volk nicht nur gehört, sondern dessen Willen umgesetzt werden müsse, und zu diesem Volk zählen sie sich selbst. Mein Appell ist immer zu sagen, treten wir ein Stück zurück von unserer eigenen Position, davon zu sagen, das ist doch eigentlich gar keine Demokratie, da gehe ich bei Frau Schwan vollkommen mit, aber ich glaube, wenn man darüber spricht, wie diese Menschen zu erreichen sind und was eigentlich das Problem ist, dann muss man das, glaube ich, schon auch ein Stück weit empirisch ernst nehmen.
Da passt, glaube ich, ganz gut zu Wolf Schneider, unser nächster Hörer aus Kleinmachnow. Herr Schneider, guten Morgen erstmal.
Ja, hallo, schönen guten Morgen auch aus Kleinmachnow.
Hallo, grüße Sie. Sie haben eine Mail geschrieben, und so wie ich das verstehe, haben Sie ein Nachbarschaftsnetzwerk potenzielle AfD-Wähler zum Diskutieren gesucht, und da haben sich auch Menschen gemeldet und sie diskutieren miteinander von Angesicht zu Angesicht. Welche Erfahrungen machen Sie?
Genau. Also ich glaube nicht, dass man das den Politikern überlassen kann, das Problem mit der AfD, sondern das müssen wir Mitbürger, denen die Demokratie am Herzen liegt, selber machen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich höre halt erstmal zu, ja. Und da stellt man fest, welcher Frust vorhanden ist. Und dann versuche ich halt, mit den Leuten zu reden und zu sagen, dass eben die AfD zum Beispiel kein Ausweg ist. Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, wenn das mehr Menschen machen würden, also mit ihren Arbeitskollegen, mit ihren Nachbarn und so weiter, auch mal politisch ins Gespräch zu kommen, einfach nur zu verhindern, dass die zumindest nicht die AfD wählen. Ja.
Ist es denn ein richtiger Austausch? Hören Sie sich gegenseitig zu, oder ist es eher dann doch eher so ein Austausch von Argumenten?
Ja, also erst einmal, wir definieren unsere politischen Standpunkte, ja, da gibt es Reibungspunkte und dann diskutieren wir schon einzelne Themen aus, ja. Also wo man das dann nochmal aufklamüsert, dass eben, wie schon in Ihrer Sendung auch angesprochen, dass es nicht so einfach ist mit der ganzen Migrationspolitik, ja, und so weiter und so fort. Und ich weise auch darauf hin, dass sich jeder ja engagieren kann, auch in anderen Feldern oder so, dass Demokratie ja auch in der Basis stattfindet, ja. Und wenn dann Leute dabei sind, die Kinder haben, sage ich, ja, ihr könnt ja auch schon in der Schule mitbestimmen und so weiter und so fort. Und dadurch, denke ich, kann ich ein bisschen die Idee der Demokratie transportieren.
Darf ich da kurz etwas sagen dazu?
Ja, gerne. Mhm.
Also erstens finde ich das vorzüglich und richtig und habe mit unseren kommunalen Entwicklungsbeiräten, das ist etwas anders als die Bürgerräte, die Erfahrung gemacht, weil wir da immer auch als Vertreter von den Stadtverordnetenversammlungen aus allen Fraktionen, also auch von der AfD dabei haben. Dass das durchaus richtig und möglich ist und dass wir die Frustration verstehen müssen erstmal, aus der sie kommt, was nicht heißt, dass dann die Folgerungen richtig sind. Aber die Grundfrage dann bei dem Wort Demokratie ist die, Demokratie heißt ja wörtlich Volksherrschaft. Das suggeriert, dass da ein Volk herrscht. Das Volk steht im Singular und wirkt so, als ob es einheitlich wäre. Und wie Herr Lewandowski gesagt hat, die AfD-Anhänger glauben auch, dass sie das Volk repräsentieren, weswegen sie zum Teil doch etwas durch die Demonstration verunsichert worden sind, weil man ja nicht einfach sagen kann, dass alle die Demonstrationen und die Millionen einfach kein Volk sind. Also das ist schon ein sehr wichtiges, eine wichtige Erfahrung gewesen. Aber wenn wir dann miteinander diskutieren, dann stellen wir fest, dass die erstens die gegenseitige Wertschätzung auch gegenüber denen, die aus der AfD kommen, die persönliche, nicht die Meinungswertschätzung, dass die sehr viel bewirkt und man offener wird und dass man dann wirklich zusammenkommen kann. Aber was ganz eindeutig ist, ein einheitliches Volk haben wir nicht und wer das postuliert, der will eigentlich über dieses Volk herrschen. Das hatten wir schon mal. Das ist im Grunde der charismatische Führer, der Hitler auch war, dass diese Einheitlichkeit des Volkes, das ist falsch. Wir sind empirisch kein einheitliches Volk, sondern eine pluralistische Gesellschaft mit unterschiedlichen Positionen. Und wenn wir das ablehnen und wenn wir sagen, das sind wir gar nicht, dann haben wir eigentlich schon die Axt an die Wurzel der Demokratie in unserem Sinne gelegt, nämlich einer freiheitlichen, pluralistischen und auch rechtsstaatlich sicheren Demokratie. Dieses einheitliche Volk ist eine Chimäre, die oft dazu dient, dass man sich über das Volk erheben will.
Herr Lippmann, ich will das nochmal aufgreifen, was Herr Schneider gesagt hat. Erstmal, Herr Schneider, herzlichen Dank auch für Ihren Anruf und für Ihre Erfahrungen. Dieses Reden mit AfD-Politikerinnen und Politikern, wie ist das auf Landtagsebene? Gibt es nur den Schlagabtausch? Gibt es einen Austausch auch von Argumenten? Gibt es eine gegenseitige Wertschätzung auch für die Argumente der anderen, auch der Versuch vielleicht, sich gegenseitig zu überzeugen?
Also zunächst glaube ich, dass der Ansatz, dass unsere Demokratie vor allen Dingen durch die vielen Demokratinnen und Demokraten, die quasi unsere Demokratie stützen, quasi vor Ort verteidigt wird, dadurch, dass man eben auch in den Diskurs geht, dass man versucht, auch in Debattenräume zu gehen und miteinander streitet, das meinte ich ja vorhin, dass das ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Ansatz ist. Der wehrhafteste Teil unserer Demokratie ist nicht das, was die Instrumente der wehrhaften Demokratie im Grundgesetz beschreibt, sondern das sind die vielen überzeugten Demokraten und Demokraten, die gar nicht inhaltlich einer Meinung sein müssen, aber eben in der Überzeugung sind, dass die Demokratie etwas Gutes ist, die dafür vor Ort streiten, in der Bevölkerung, am Arbeitsort oder eben in der Familie. Im Parlamenten sieht das natürlich deutlich anders aus. Wir erleben dort eine vollkommene Unzugänglichkeit in der Diskussion. Auch hier ganz klar, es geht nur darum, auch von Seiten gerade der AfD, den politischen Gegner quasi persönlich anzugreifen, ihn zu diskreditieren, die Legitimität der gewählten Regierung infrage zu stellen und letztendlich das demokratische System zu beeinträchtigen. Das zieht sich letztendlich durch einen Großteil der Reden der AfD, der Auseinandersetzung mit der AfD durch. Und ich glaube, dass man hier wirklich differenzieren muss, was eben die Abgeordneten- und Funktionärsebene der AfD angeht, deren Ziel tatsächlich der Sturz dieses demokratischen Systems schlussendlich ist und eben sowas, was Herr Schneider gerade beschrieben hat, eben vor Ort in Debatten auch zu gehen und in Diskurse und eben Demokratie mit Leidenschaft auch zu leben.
Herr Lewandowski, vielleicht sollten wir die letzte Viertelstunde nutzen, um nochmal über einen Gedanken auch nochmal kurz nachzudenken oder eine Sorge vielleicht, die auch von politischer Seite unter anderem geäußert wird. Das eine ist der Vertrauensverlust, den es gibt in die Demokratie. Das andere ist, so wie der Ex-Verfassungsrichter Andreas Voskuhle es gesagt hat, dass politische Köpfe der AfD darauf abzielen, auch eine grundsätzliche Systemveränderung in Deutschland auch herbeizuführen. Armin Laschet spricht von der Sorge einer schleichenden Gefährdung auch der Demokratie. Wie groß ist die Gefahr für Deutschland in Deutschland?
Ich würde das Thema gar nicht unbedingt von der Seite der Prognose für Deutschland angehen wollen, aber ich würde erstmal zustimmen wollen. Diese Gefahr besteht insofern, als wir im internationalen Vergleich sehen, dass Demokratien nach Jahrzehnten des Aufstiegs der liberalen Demokratie in gerade auch in Mittelosteuropa zurückgebaut werden. Wir sehen das Modell Ungarn, wir sahen bis zuletzt das Modell Polen, inwiefern Donald Tusk mit seiner Regierung dieses Land wieder zu einer liberalen Demokratie zurückentwickeln kann oder weiterentwickeln, müsste man sagen, ist die Frage. Wir sehen die USA und ich glaube, dass sehr viel auch davon abhängen wird, was in den USA passiert. Donald Trump steht nicht alleine, sondern er hat mächtige Thinktanks hinter sich, die unter anderem die Heritage Foundation, das Project 2025 geschrieben hat, in dem deutlich gesagt wird, man will letztlich eine autoritäre Präsidialrepublik. Und das sind ja keine Modelle, die für sich stehen, sondern wir sehen, da gibt es nebeneinander oder eine Zeitgleichheit im internationalen Vergleich. Und ich sehe, und dann komme ich sozusagen auf den Kern Ihrer Frage zurück, ich sehe nicht ausgeschlossen, dass dergleichen auch in Deutschland passieren kann. Aber ich muss hier hinzufügen, in pluralistischen Demokratien mit Mehrparteiensystem, nicht wie in den USA mit Zweiparteiensystem, kommen in der Regel die illiberalen oder antidemokratischen Parteien nicht alleine an die Macht, sondern die kommen an die Macht mit Partnerinnen und Partnern, in der Regel durch konservative Parteien. Und da, glaube ich, ist in Deutschland wichtig, auch nochmal den Appell zu richten, dass die Parteien des Verfassungsbogens, inklusive natürlich der Konservativen, sich klar werden müssen, wenn man mit solchen illiberalen und autoritären und populistischen Parteien kollaboriert, dann hat man die Tür für die geöffnet.
Ich muss noch mich verbessern. Es ging Armin Laschet nicht um eine schleichende Gefährdung, sondern um ein schleichendes Ende der Demokratie. Das ist ja durchaus noch mal weitergehender. Und er hat das zum Beispiel auch in einem Gastbeitrag, ich glaube für die Kölnische Rundschau, ausgeführt, indem er gesagt hat, AfD-Ministerpräsident, was bedeutet das? Zugriff auf die Sicherheitsbehörden, Ernennung, Polizeipräsident, Verfassungsschutz, Medienaufsicht, eines der Stichworte. Wir kennen ja diese Beispiele auch, wenn man Richtung Polen und Ungarn schaut, was da alles möglich wäre. Am Telefon ist nun Petra Hoffmann aus Halle. Frau Hoffmann, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte, was mögen Sie einbringen?
Naja, ich habe es ja in der Mail schon geschrieben. Ich bin unter anderem Zeitzeugin zur friedlichen Revolution, krieg also eine ganze Menge mit. Und ich denke, dass es wirklich bei den Ostdeutschen so anfing, ist auch ein Teil in meinem Freundeskreis, also wir selbst, die wir die friedliche Revolution mitgestaltet haben, sind viele sehr froh, dass sie in der Demokratie leben. Aber es gibt andere, teilweise auch Gebildete, die vielleicht zu große Erwartungen hatten, sich selbst nicht engagiert haben und dann sehr schnell kamen so die ersten Enttäuschungen. Und ich glaube, da fing es an, dass man hätte wirklich mehr politische Bildung unter die Leute bringen sollen. Und auch die Medien haben nicht so beigetragen, weil wir kannten eine Art der Medien und die andere war aber auch viel fremd. Und da war, also das, was dann so gesagt wird, dass die haben uns nicht zugehört, das ist im Hintergrund wichtig, aber es hätten auch in besseres Land Menschen sein müssen, die mehr darauf achten, wie das jetzt im Osten weitergeht. Und ich habe es in der SPD selber erlebt. Wir sind eben nicht viel stärker geworden, weil dann schon ein ganz anderer Prozess eingetreten ist. Und dann kamen natürlich die sozialen Medien dazu. Und das habe ich ja selber erlebt auf Facebook, wie dieser Ton dann rauer wurde und jeder irgendwie ja auch seine negativen Gefühle reingebracht hat. Und ich glaube, darauf war die Gesellschaft auch nicht vorbereitet.
Frau Hoffmann, ich habe mir ein Stichwort gemerkt. Sie haben gesagt, Enttäuschung. Ne? Das ist ja etwas, was man oft mit Blick auch auf die Menschen in Ostdeutschland hört, dass sie einfach enttäuscht sind von dieser Regierung, von diesem System vielleicht auch.
Ja, ja.
Ist es so, dass man, wir haben ja eben gesagt, okay, Demokratie muss man auch ein Stück lernen,
ja,
und auch erleben. Heißt es auch zu lernen, mit Enttäuschung umzugehen? Dass man einfach sagt, okay.
Auch, aber das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass die meisten, ich auch im öffentlichen Dienst, aber da waren es mehr die Gesetze und Regelungen, aber viele waren überfordert, die kannten die Systeme doch gar nicht.
Okay.
Woher sollten sie denn die kennen? Und sie hatten eine große Erwartung, auch aus dem Herbst 89. Und dann denke ich, ein Teil hat sich einfach nicht zurechtgefunden, ein anderer Teil hat was anderes erwartet. Und da dann nicht irgendwie dieses Hören, ne, uns auch hören, das hat ja nicht eingesetzt. Und damit ist es dann eben immer weitergelaufen.
Ich gebe das mal weiter, Frau Schwan, auch nochmal an Sie, vielleicht auch nochmal mit Blick auf Ostdeutschland. Sind Menschen, aber das lässt sich wahrscheinlich auf ganz Deutschland übertragen, werden Menschen zu wenig gehört? Sind Menschen mit ihrem Problem, mit ihren Anliegen zu wenig gehört worden im Raumschiff Berlin und vielleicht auch dann mit Blick auf die Landesregierung in den dortigen jeweiligen Raumschiffen?
Es ist ja ein sehr gängiger Vorwurf und ich bin immer ein bisschen skeptisch mit den gängigen Vorwürfen, man wird nicht gehört. Ich habe 9 Jahre lang in Frankfurt-Oder gearbeitet und bin mit vielen Menschen, habe dort die Universität geleitet, mit vielen Menschen zusammengekommen. Ich glaube, nach 89 ist ein großer Fehler dadurch begangen worden, dass Westdeutsche auch in der Gesellschaft irgendwie mit dem Gefühl, wenn sie nach Ostdeutschland gegangen sind, dahin gegangen sind, dass sie auf der richtigen Seite gestanden haben und solche Fragen wie, na und was haben sie denn in der Zeit gemacht, war natürlich Gift. Denn das hieß, hast du dich anständig benommen? Umgekehrt hätte ein Ostdeutscher nie einen Westdeutschen gefragt, na, was haben sie denn in der Zeit gemacht? Um mal die Asymmetrie zu zeigen. Das heißt, da ist sehr vieles sehr negativ gelaufen. Westdeutsche sind nach Ostdeutschland vielfach helfend gekommen. Ich bin ja auch eine Westdeutsche, ich bin ja auch nach Ostdeutschland gekommen, aber vielfach auch in dem Gefühl, sie wüssten, wo ich es richtig sei, sie seien auf der moralischen und politisch richtigen Seite gewesen. Und das ist ein großes Gift gewesen. Aber das haben wir allmählich begriffen und wir müssen weiterhin erst mal zuhören. Das finde ich völlig richtig. Auch übrigens im Westen. Auch Westdeutsche verstehen wir nicht auf Anhieb. Auch da gilt zuhören erst mal und zu sagen, was spielt sich da eigentlich ab? Was ist der Hintergrund der Erfahrung? Und dann eingehen darauf auf wirklich dann ehrlich von innen empfundene Augenhöhe und nicht als belehrende Person. Das ist eine sehr wichtige andere Sache. So habe ich es wahrgenommen.
Frau Hoffmann, herzlichen Dank für Ihre Anmerkungen auch. Ein Stichwort, das ich immer noch hier auch auf meinem Zettel habe, ist Herr Lewandowski, um es auch mal deutlich auszusprechen, auf der einen Seite die Unzufriedenheit, auch der Vertrauensverlust in die Demokratie. Aber was wären denn die Alternativen? In welche Richtung kann es denn gehen, wenn die sagen, nein, ich habe kein Vertrauen mehr in das System? Geht es um Autokratien? Geht es darum, dass eine Person alleine bestimmt, wir haben eben gehört, oder eine Partei, die dann sagt mit 17-20%, so, wir vertreten das Volk und wir wissen, was das Volk will. Ist das die Richtung? Ist das die Alternative?
Also wir müssen uns diese Parteien, die da gerade antreten, in Deutschland die AfD oder auch in Österreich die FPÖ und andere Parteien dieser Art als Plattformen vorstellen und wir dürfen uns gleichzeitig nicht der Illusion hingeben, dass deren Wählerschaft vollkommen einheitlich wäre. Das ist nicht so. Was die Einstellungen angeht, kann man grob 3 voneinander unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite populistische Einstellungen, das ist diese Vorstellung, es gibt das wahre Volk und wenn dessen Willen, also das Volk zu dem ich auch gehöre, durchgesetzt wird, dann ist es Demokratie. Dann gibt es autoritäre Einstellungen. Auch diese Leute wählen diese Parteien, die sagen, wir brauchen den starken Führer, der alles schnell durchsetzen kann. Und jetzt kommt der Clou, diese Einstellungen sind nicht miteinander korreliert. Das bedeutet, manche Menschen sind populistisch und autoritär, manche Menschen sind aber nur populistisch und nur autoritär. Oder nur autoritär. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind die Indifferenten. Und da reden wir oftmals ein bisschen wenig drüber und das sind diejenigen, wenigen Menschen, die im Zweifel, wenn sie sehen, jemand vertritt ihre Politikvorstellung in einem bestimmten Thema, beispielsweise Migration, die Demokratie tatsächlich auch über die Klinge springen lassen und für jemanden stimmen, der selber antidemokratisch aufgestellt ist, obwohl sie selber auf der Einstellungsebene gar nicht so antidemokratisch sind. Und diese Parteien, wie etwa die AfD, die bilden für diese verschiedenen Einstellungen eine Plattform. Was aber in diesen Parteien passiert, wie die sich zur Demokratie selber positionieren, was für Alternativen die organisieren wollen, ist wiederum eine Frage der internen Dynamik. Und in der AfD sehen wir, da wird der tatsächlich rechtsextreme bis faschistische Flügel immer stärker und die stehen dann tatsächlich auch für antidemokratische Modelle.
Herr Lippmann, eine Hörerin hat nochmal geschrieben und gesagt, okay, die Zahl derer, die rechts wählen, nimmt zu in Deutschland und man könne doch nicht alle als Nazis auch verteufeln. Woran das liegt, darüber sollten sich die politisch verantwortlichen Menschen mal Gedanken machen. Also gibt es solch ein Nachdenken auch bei Ihnen, welche Themen angesprochen werden, mit welchen Themen zum Beispiel die AfD erfolgreich ist und ob da nicht möglicherweise an der Kritik, die da geübt wird, auch was dran ist? In manchen Politikfeldern zumindest.
Natürlich. Sie sehen ja, welche schmerzhafte Kompromisse auch die Grünen in der Bundesregierung beispielsweise in den vergangenen Jahren mitgetragen haben. Auch beispielsweise im Bereich der Migrationspolitik. Das ist ja nun alles andere, als immer behauptet wird, die reine grüne Linie, die sich dort durchgesetzt hat. Ganz im Gegenteil, die Diskussion um GEAS oder jetzt auch um das Thema Leistungen für Asylbewerber und Asylbewerber, die sind auch hoch umstritten. Und das sind Kompromisse, die natürlich eingegangen werden, eben weil die Überzeugung ist, dass natürlich auch eine gewisse Ordnungskomponente in der Migrationspolitik auch jetzt in Teilen eben notwendig ist. Ich will aber der Grundüberlegung so ein bisschen entgegentreten, dass man hier immer alle AfD-WählerInnen pauschal als Nazis bezeichnen würde. Ich glaube, das tut keiner. Das ist eine Erzählung, die die AfD selber versucht quasi in der Öffentlichkeit zu setzen, um sich als Opfer zu inszenieren. Ich erlebe in der Politik sehr, sehr wohl eine sehr starke Differenzierung. Zum einen, was die WählerInnenschaft und der AfD selber angeht. Da hat Herr Dr. Lewandowski gerade schon viel beschrieben, aber eben auch, was die deutliche Unterscheidung zwischen der Funktionärsebene der AfD, die aus meiner und der Abgeordnetenebene, die aus meiner Sicht ganz, ganz deutlich im überwiegenden Teil rechtsextrem, dem rechtsextrem faschistischen Flügel zuzurechnen ist und eben der Wählerschaft angeht. Aber auch das ist natürlich eine Erkenntnis, gerade aus der deutschen Geschichte, aber eben auch aus dem Grundgedanken unseres Grundgesetzes, eine faschistische, rechtsextreme Partei kommt ja nicht an die Macht, wenn sie nicht von Wählerinnen und Wählern gewählt wird, die vielleicht dieses Weltbild selbst gar nicht vertreten. Und genau das ist der Punkt, an dem diese Grenze verläuft. Und deswegen bin ich auch gerade so froh, dass es eben auch diese Gegenbewegung gibt, ne? Dass eben auch deutlich wird, es gibt viele Menschen, die für die Demokratie, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen und eben deutlich macht, es gibt hier nicht dieses eine pauschale, das eine Volk, die AfD gegen den Rest. Und das ist wichtig und richtig, ich glaube, auch gut für unsere Demokratie.
Frau Schwan, da passt, glaube ich, ganz gut eine Mail einer Hörerin dazu, die sagt, alle Bürger haben in der Demokratie genauso eine Verantwortung. Werden wir uns alle dieser Verantwortung mehr bewusst als noch vielleicht vor ein paar Monaten?
Ja, doch ganz ausdrücklich. Und ich muss sagen, viele sind doch ganz überrascht und erfreut gewesen über die Demonstrationen, die da stattgefunden haben, die ein Ausdruck dieser Verantwortung sind. Da ist, glaube ich, von vielen auch die Gelegenheit gesucht worden, zu zeigen, dass sie sich verantwortlich fühlen für diese Demokratie. Mich hat das jedenfalls sehr ermutigt und ich glaube, wir können darauf aufbauen. Es geht nicht um die Verteuflung von irgendjemandem und auch nicht darum, sie in irgendwelche Schubladen zu schicken. Es geht darum, zuzuhören, zu diskutieren, aber auch die Grundlagen der eigenen Demokratie, wenn man sie für richtig hält, offensiv zu verteidigen und zu sagen, was man an den Grundlagen der sogenannten illiberalen Demokratie, die eben im Grunde keine Freiheit zulassen will, falsch findet. Da muss man schon auch klar sein, bei allem zuhören.
Wir haben noch eine knappe Minute, Herr Lewandowski. Verantwortung, wird die wahrgenommen? Muss sie noch stärker wahrgenommen werden von jedem Einzelnen von uns, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist?
Ich glaube, da bewegen wir uns ein Stück weit gerade hin. Also diese Demonstrationen sind auch, wenn man so will, eine kognitive Mobilisierung und ein Aufwecken des Bewusstseins, dass Demokratie, wie man immer so schön sagt, auch in der Gesellschaft gemacht wird. Nur der Punkt ist natürlich, dass so etwas gerne auch dann mal wieder verebbt. Und wir werden sehen müssen, inwiefern im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch der Zustrom zu diesen Demonstrationen vielleicht wieder zurückgehen wird.
Das nehmen wir als Schlusswort, Herr Lewandowski. Abnehmende Zufriedenheit. In welchem Zustand ist unsere Demokratie, mit der Professorin Gesine Schwan, mit dem Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski und mit Valentin Lippmann, dem sächsischen Landtagsabgeordneten Bündnis 90 Die Grünen. Das war die Sendung Agenda. Ich danke für viele Mails und Anrufe, die wir erhalten haben. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.